Freunde, Servus, hoffe dere, Greas Erna, hier ist Luke. Und ganz kurz, bevor wir gleich in die Episode starten mit Steve, die wieder sehr, sehr schön und auch wieder sehr quatschig geworden ist, ein kurzes Hallo von mir. Heute Episode Nummer 17 von den Heimkino-Wochen. Gestern habt ihr unser Special gehabt, die alte Kassette. Spannend. Und wir haben jetzt was vor mit euch demnächst, deshalb der kurze Einwurf. Wir werden am nächsten Donnerstag, das ist der 16., eine kleine Veranstaltung mit euch machen, abends, so wie sich das gehört, Social Distancing mäßig, jeder bei sich zu Hause. Für alle, die Netflix haben, werden wir zusammen eine Netflix-Party machen. Das werden wir vorher nochmal erklären, wie das alles funktioniert, aber das bedeutet im Endeffekt, wir gucken gemeinsam einen Film und können währenddessen chatten und tolle Sachen erzählen und ich weiß nicht, ob man auch Nacktbilder schicken kann, das werde ich aber noch rausfinden. Auf jeden Fall wird es ein großer, großer Spaß. Ich verrate jetzt noch nicht, um welchen Film es geht, aber es wird lustig und ein bisschen gruselig. Na, das ist ein Teaser. So, also nicht vergessen, nächsten Donnerstag, der 16. April, abends gegen, ich würde jetzt mal sagen, irgendwas zwischen 18 und 20, vielleicht fangen wir um 20 an oder Primetime 2015. Würden wir uns freuen, wenn ihr euch ein bisschen Zeit nehmt. Wir werden das natürlich hier noch besprechen, nochmal öfters, es wird bei Instagram noch Hinweise geben. Aber wir haben Bock drauf. Und selbst wenn wir nur ein kleines Hündchen sind und ein paar Leute, freuen wir uns. Und das wird toll, toll, toll. Und jetzt wird auch toll, toll, toll die nächste Episode mit Movie Steve, der das gleich auch großartig, großartig eröffnen wird. Also, viel Spaß und macht es gut, schwingt, was auch immer ihr gerade in der Nähe habt.
Der Deutsche Filmpodcast.
Heimkino-Wochen beim Deutschen Filmpodcast.
Mit Luke und Tobi.
Willst du vielleicht die Leute begrüßen oder wie machen wir es?
Soll ich die Leute begrüßen? Hallo und herzlich willkommen zur großen Lach- und Spaßparade. Hier ist Ihr Gastgeber, Luke.
Hallo. Ja, es war mega. Es war besser, als ich es jemals hätte machen können. Und das alles ohne Hose.
Ja gut, wobei das, also da ist ja dann die Messlatte beim Thema Hose auch nicht so besonders.
Ist vielleicht doch ganz gut, dass wir die Kamera ausgemacht haben.
Ja, ja.
Also, hallo, na?
Deine ist noch an, übrigens. Hose, meine ich.
So
Hose.
Wie deine Hose, ja. Genau. Hallo, na? Hier ist der Deutsche Filmpodcast und wir sind in den Heimkino-Wochen. Yay! Und wer euch da gerade so wunderbar freundlich begrüßt habt, den kennt ihr schon, wenn ihr vor ein paar Folgen mitgehört habt, denn Movie Steve ist da.
Genau, hallo, ich bin hier. Ich wurde quasi an dieser Stelle direkt eingefroren, bin jetzt wieder aufgetaut. So, die letzten Gelenke kommen langsam wieder in Fahrt. Und nahtlos können wir weitersprechen, sozusagen. Ich freue mich, wieder da zu sein. Danke, dass ich nochmal kommen durfte. Hat sich keiner beschwert, scheinbar.
Noch nicht.
Anscheinend.
Aber das heißt, du bist so ein bisschen der Peter Urban der Podcast-Szene, ne? Ja, man taucht dich einmal im Jahr auf.
Genau, so in etwa. So in etwa. Also man könnte, wenn man meinem eigenen Podcast folgt, könnte man den Eindruck bekommen. Ja, ist inzwischen schon Running Gag. Da geht es bald wieder weiter. Da wird es bald weitergehen.
Das habe ich schon oft gehört.
Ja, da kommen bald neue, also freut euch, da geht's auf jeden Fall noch weiter. Klingt jetzt viel ironischer, als ich es meine.
2022 wird dein Jahr.
Du, das wird der große, es soll da wirklich weitergehen, jetzt verdammt.
2022.
Nein, eher eigentlich. Ja. Aber weißt du, auch in diesen Tagen weiß das doch keiner.
Das stimmt, das weiß niemand. Du, bevor wir gleich zu irgendwelchen Sachen kommen, möchte ich natürlich sagen, neben dir haben wir noch einen weiteren Gast. Und ich hoffe, dass es diesmal klappt. Beim letzten Mal hat es nicht funktioniert. Aber wir haben Marco C. da. Der wartet hier im Räumchen nebenan.
Ja, genau. Heute kriegen wir es hin.
Heute kriegen wir das hin. Hört uns natürlich zu. Hat auch beim letzten Mal nichts gesagt zu dem, was wir hier gemacht haben. Aber das ist ja egal. Ich möchte aber vorher, wenn ich schon mal die Gelegenheit habe, mir hier mit einem Journalisten zu sitzen. Wir hatten nämlich zu Hause eine kleine Auseinandersetzung.
Okay.
Nichts mit körperlicher Gewalt. Aber es ging, und ich bin ja manchmal sehr pedantisch, auch wenn man das nicht in jedem unserer Posts sieht, wenn man so um Rechtschreibung und so.
Genau, heißt es pedantisch oder pedantisch? Okay, ja, weiter. Entschuldige.
Bitte. Fuck. Ja. Pass auf, und es geht jetzt um Folgendes. Es geht um ein Wort und ich buchstabiere es nur. Und da geht es jetzt um die richtige Sprachweise des Wortes.
Ich bin gespannt.
Und zwar wird das Wort wird geschrieben Q-U-A-R-A-N-T-A-N-E.
Es schwant mir, worauf du hinaus willst, weil ich kenne tatsächlich beide Aussprechweisen. Ich kann dir sagen, wie ich es ausspreche. Ich kann dir sagen, wie andere Menschen es aussprechen. Und ich weiß nicht genau, welche Aussprache richtig ist oder ob vielleicht nicht sogar beide gültig sind. Soll ich mal sagen, wie ich es ausspreche?
Sehr gerne. Es ist heute der deutsche Aussprache-Podcast.
Genau. Ich sage dazu, zu Hause bleiben. Nee, Quatsch. Also ich sage dazu tatsächlich Quarantäne. Also ich spreche es mit einem K an der Stelle, aber es wird mit einem Q geschrieben und ich kenne tatsächlich auch Menschen, die Aussprache Quarantäne verwenden.
Und das ist, und ich benutze die Aussprache Quarantäne auch. Und das hat meine Frau ein bisschen wahnsinnig gemacht. Sie sagt, es heißt doch Quarantäne. Und da haben wir lange und ausführlich drüber gesprochen und ich möchte die Leute schlauer machen. Und ich habe das natürlich angeguckt, wie es ist und bin auf einer Webseite vom Deutschlandfunk Kultur. Ja, also da muss es ja richtig sein.
Ja, auf jeden Fall, natürlich. Also,
da hat nämlich Bastian Sick geantwortet.
Oh, Bastian Sick. Fand ich ja immer toll. Kann ich gleich noch was dazu erzählen. Aber
den habe ich mal live gesehen. Also für die, bevor du dann gleich sagst, wer das ist, der ist ja hier, ne? Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod. Und der weiß Bescheid.
Genau.
Und er erklärt auch, warum. Und deshalb erzähle ich es hier. Es ist tatsächlich so, dass das nur mit K ausgesprochen wird. Also Quarantäne. Ich habe es also falsch gemacht.
Das heißt, das, was du ausgesprochen hast, war riesengroßer Kark.
Richtig. Ja? So, es war Kark. Ja? Aber ich finde die Geschichte aber so cool, warum es denn Quarantäne heißt. Und zwar kommt das Wort tatsächlich aus dem Französischen.
Oh, oui, oui.
La Quarantaine. Ja. Ja, das heißt so viel wie der 40er. Und jetzt kommt's. Das kommt halt vom Wort Quarante. 40. Ja. Und das ist die Anzahl der Tage, die Menschen an Bord eines Schiffes verharren mussten damals, um die Ausbreitung der Pest zu verhindern.
Okay, genau. Und im Französischen wird es natürlich Caron gesprochen, eben nicht Quarant, sondern Caron.
So. Ja,
genau, okay, verstehe.
Und deshalb, ich fand die Geschichte geil und ich kann ja auch zugeben, wenn ich mal was falsch gemacht habe.
Nee, sehr gut. Finde ich schön. Ich ahnte ja nicht, dass ich in so einem inkompetenten Podcast hier gelandet bin.
Absolut. Man muss nicht alles wissen, man muss nur wissen, wo es richtig steht.
Genau, das stimmt. Also Bastian Sick, ganz kurz, ich habe keine große tolle Anekdote, sondern nur muss dazu eine Anmerkung loswerden. Von ihm war diese Kolumnen, damals bei Spiegel Online, ich weiß gar nicht, ob sie im Print auch erschienen sind, der Dativ ist im Genitiv sein Tod, Zwiebelfisch hieß die Kolumne, der Dativ ist im Genitiv sein Tod war das Buch oder die Buchreihe dazu. Ja. Er hat bestimmte Sprach ja, Besonderheiten, Fragen des Alltags auf wunderbare Art und Weise in netten Kolumnen runtergeschrieben, erklärt, anschaulich, sehr, sehr gut. Hat mir schon sehr, sehr oft sprachlich weitergeholfen, finde ich wirklich, wirklich spitze. Und ich hatte das erste Buch als Hörbuch und fand das fantastisch, weil wirklich diese tollen, kurzen, es ist ja eben auch so ein bisschen launig und lustig. Also wer jetzt denkt, lässt er sich da ein Lexikon vorlesen? Nee, das waren so launig geschriebene Geschichten, wo es eben darum ging, Oma Erna musste neulich in Quarantäne. Aber wie schreibt man das eigentlich? Also er hat es ein bisschen schöner formuliert und zwar war immer sehr nett und launig. Und ich habe dieses Hörbuch geliebt, fand super, habe mir Teil 2 zugelegt und gedacht, ja, hörst du jetzt auch. Problem war, bei Teil 2 war er inzwischen so bekannt geworden oder so erfolgreich oder ich weiß nicht genau, was die Hintergründe sind, aber da hatte sich Herr Sick dazu entschieden, ab Teil 2 lese ich selber vor und nicht mehr den Sprecher. Naja,
ja.
Also ganz kurz, dritten Teil habe ich nicht mehr gekauft dann.
Das ist manchmal schwierig.
Es ist halt wirklich ein Unterschied, kann man gut schreiben, kann man wirklich pointiert geil schreiben und ist man genialer Sprecher. Und ich muss tatsächlich sagen, damals zumindest fand ich dieses Hörbuch, was ein Sprecher eingesprochen hat und vorgelesen hat, 1000-mal besser als dann das, wo der Autor selbst seinen Text vorgetragen hat. Das fand ich ein bisschen schade, das hat ihm ein bisschen Charme genommen. Es gab dann allerdings noch ein Live-Programm von ihm, da ist er damit dann auf Tour gegangen, so die größte Schulstunde der Welt oder sowas. Da hat es dann schon wieder ein bisschen besser funktioniert, weil er da in so einer Live-Situation war, weil er dann nicht seine Kolumnen abgelesen nur hat, sondern eben auch ein bisschen mehr live gemacht, hat es schon besser wieder funktioniert, aber wie gesagt, fand ich ein bisschen schade damals. Ja, habe ich den jetzt auch noch ein bisschen niedergemacht. liebe Grüße an der Stelle. Inhaltlich absolut kompetent, toller Typ. Google ich teilweise heute noch, wenn ich weiß, das hatte ich mal irgendwo gelesen bei ihm, wie man das schreibt, dann google ich es mit dem Zusatz. Also ich würde dann zum Beispiel suchen Quarantäne und als zweiten Suchbegriff Zwiebelfisch. Und dann finde ich es tatsächlich.
Ja, Quarantäne, wenn du das sagst und googelst mit Bastian Sick, dann kommen ja andere Sachen wahrscheinlich auch raus.
Ne? Genau. Ja, nein, also man könnte es auch,
So. Ich hab ja damals ein bisschen Germanistik studiert und ich war deshalb tatsächlich auch bei dieser größten deutschen Schule der Welt.
Wie studiert man denn ein bisschen Germanistik?
Indem man es nicht abschließt.
Ah, okay. Ich habe es tatsächlich abgeschlossen, von daher.
Na, Quatsch. Ich habe es an 3 Universitäten studiert, aber abschließend ist auch Quatsch.
Nee,
ich habe was anderes abgeschlossen.
Okay, das ist auch die Tür dann wahrscheinlich vom ja. Was fällt mir jetzt ein mit abgebrochen? Ja, nee, Job, wahrscheinlich hätte ich sowas sagen müssen vom Taxi oder so. Ne? So
ja, das ist auch der Taxifahrer.
Nee, das ist nichts mehr. Das Taxifahrer-Klischee. Ich habe es tatsächlich abgeschlossen.
Ja, bringt ja auch nichts, oder?
Wo hat es mich hingebracht? Ich muss im deutschen Filmpodcast auftreten. Achso, wir müssen nachher noch die Kontodaten und so. Ne? Müssen wir dann noch
machen. Na ja, klar, das machen wir ganz easy. Das geht ja heute alles kontaktlos.
Genau.
Aber zu dem, was du gesagt hast, ich hatte auch mal mein absolutes Lieblingsbuch aller Zeiten. Und zwar Soloalbum von Stuckrad Bache. Da ist es so, das wurde auch irgendwann, also lange nachdem das draus war, brauchte er hatte ja dann seine Drogenphase und ich glaube, der braucht einfach Geld. Und hat es dann eingesprochen selber und das gab es irgendwie das ganze Hörbuch auf einer CD als MP3.
Ja.
Und das war so, also da war, so sehr er das ja schafft, mit Worten zu jonglieren innerhalb seiner Sätze, die er da fabriziert, hat so null Esprit gehabt beim Vorlesen, komplett ohne Intonation, das war echt grottenschlecht.
Ne, genau, also nicht jeder Autor ist ein guter Leser, muss man, also Vorleser in dem Fall,
ja,
muss
man wirklich sagen, ne? Auch nicht jeder bekannte Mensch, denn jemand, den ich auch total liebe, hat mal das Buch Kill Your Friends als Hörbuch eingesprochen, und zwar ist das Bela von den Ärzten. Und das ist katastrophal. Und ich liebe das Buch, ich habe das vorher gelesen, Kill Your Friends, sehr gut, sehr brutal, aber das von Bela eingelesen.
Ist aber wahrscheinlich dann schon eine Weile her, kurze Ehrenrettung, ja, für Bela, der ist ja momentan doch sehr viel mehr auch schauspielerisch und auch synchron tätig und ich finde, da ist er mittlerweile sehr gut eigentlich. Also von da ist vielleicht schon länger her, wo er das gerade noch so angefangen hat oder so. Diese Sprechergeschichte.
Ja, das müsste schon 10, 12 Jahre her,
ja,
sein.
Ja, genau, weil mittlerweile ist er da wirklich relativ gut on point. Wie gesagt, wird auch gern mal für so etwas Exotischeres als Synchronsprecher verwendet oder so.
Ich glaube, er hatte tatsächlich auch vor, das genauso zu lesen, wie er es gelesen hat. Mhm. Aber das hat für mich halt nicht dazu gepasst. Aber
Ich hatte das mal irgendwann mit so einem Abenteuerroman, den ich mal geschenkt bekommen hatte, das Hörbuch. Und das war, ich kriege überhaupt nicht mehr zusammen, was es war. Also von daher kann ich jetzt gar nicht bashen, wer oder was. Aber das war so pathetisch vorgelesen, wo ich wirklich so dachte, die Figur steht auf und er nimmt seinen Hut und geht zur Arbeit. Wo du so denkst, okay, ist ja ein wahnsinnig toller Actionheld, aber momentan erklärt ihr nur, dass er erstmal aus dem Haus geht. Das ist vielleicht noch nicht die heroischste Tat, die dieser Figur passiert. Das war aber dem Leser nicht so bewusst. Aber ja, das macht viel aus. Also es gibt Bücher, die mag ich nur wegen der Hörbuchfassung, weil sie so toll gelesen sind. Und es gibt andere Sachen, die funktionieren auf beiden Ebenen. Und es gibt aber manche, die können auch richtig das verkacken. Ja, also.
Ja, und ich meine, du redest ja hier mit einem Profi, denn ich war tatsächlich in meiner Grundschulzeit, durfte unsere Grundschule vertreten beim Leverkusener Vorlesewettbewerb.
Oh, ist das sowas wie diese Amis mit ihren Spelling Bee?
Ja, eigentlich schon. Es wollte auch einfach niemand anders in der Schule machen. Das ist aber ein ganz anderes Thema. Du, jetzt in dieser Zeit haben wir ja schon drüber gesprochen, unsere Tage verändern sich und man kann ab und zu wieder sich ein bisschen mehr an Medien orientieren. Und ich bin momentan ja so ein bisschen gamesmäßig wieder drauf. Gibt es irgendwas an Games, was du momentan mehr zockst oder bleibt das bei dir komplett auf der Strecke?
Nee, tatsächlich, aber da zeigt sich wieder dieses Typische, dass ich mit allem so ein bisschen hinterherhänge. Seit das Kind da ist, ist man so ein bisschen als Papa. Ich habe eine kleine Tochter, 5 Jahre inzwischen. Und da ist es aber so, da ist viel liegen geblieben, da ist man noch nicht zu einem gekommen. Aber jetzt kommt sie natürlich in das Alter, wo man zum Beispiel Games gemeinsam erleben kann und wo man gemeinsam was spielen kann. Und
schön Resi.
Da würde sie mich ja dann fertig machen. Das will ich dann auch nicht. Wobei, ist da kann man gar nicht gegeneinander spielen. Ne? Da spielt man, wenn dann nur Koop. Lang her, diese Zeiten. Nein, was wir tatsächlich entdeckt haben, sind so Familienspiele, will ich sie mal nennen. Und da ist man natürlich bei welchen Konsolen zu Hause? Nintendo.
Natürlich.
Das heißt, wir spielen sowohl auf der alten Wii U tatsächlich Mario Kart, momentan, das ist schön, mittlerweile hat sie die Steuerung raus, mittlerweile bekommt sie es hin, macht das richtig Spaß. Natürlich Das klingt jetzt wahnsinnig gemein, wenn sie das irgendwann in ein paar Jahren mal hört. Ja, eben, natürlich gewinnt sie nicht von sich, wenn man sie nicht gewinnen lässt. Da fehlt es dann motorisch doch noch ein bisschen. Aber es ist jetzt eben nicht mehr, wie wir haben es vor ein paar Jahren, hat man es schon mal probiert oder so, wo man sagt, oh Gott, sie fährt ja gar nicht in die richtige Richtung. Sondern das klappt jetzt motorisch, es funktioniert. Es fehlen noch ein paar Finessen, aber es macht eben jetzt auch Spaß, wo man sagt, man kann gemeinsam mal so eine Strecke fahren. Und sie hat Erfolgserlebnisse und so, ganz toll. Und dann eben eine quasi Generation der Konsole dann weiter auf der Switch. Haben wir jetzt schön in Familie immer zusammen gespielt. Das heißt, glücklicherweise wollte sie eher nur zugucken als spielen und hat nur ab und zu mal was gemacht. Das meiste habe ich gespielt. Mario Odyssey. Ja, also wirklich ein wahnsinnig tolles Spiel für die ganze Familie, weil da einfach so fantasiereiche Welten sind. Das Ganze harmlos, es kommt mal ein Drache vor, aber das ist dann nicht so, dass das Kind sofort Angst bekommt, sondern findet es eher schön und fantasievoll. Es ist so abwechslungsreich, es ist so bunt, es ist so lustig. Es ist relativ viel vorzulesen an Story immer, aber das macht ja nichts, wenn man das gemeinsam spielt, weil lesen kann sie ja noch nicht, aber dann liest man das halt vor, ein bisschen, was da passiert. Aber ansonsten ist die Story leicht zu verstehen, zu erfassen. Es könnte theoretisch das Kind auch spielen, wenn es das möchte, aber man kann es eben auch gemeinsam spielen. Das ist ein schönes Ding. Also das sind so die Sachen, die wir jetzt im Grunde so ein bisschen nachgeholt haben. Bei aktuellen Games bin ich aus Zeitgründen ein bisschen raus. Also da ist es wirklich so, aktuellere Titel sind auch schon wieder 2-3 Jahre alt. Ich spiele meinetwegen dieses Jurassic Park Evolution Park.
Oh Spiel. Ja, können wir da bitte lange drüber sprechen?
Können wir gleich. Und als anderes Beispiel nur ganz kurz genannt, ich spiele dann tatsächlich auch mal ein Rocket League, weil es einfach abends schön ist. Das kannst du einfach mal spontan eine Runde spielen und so. Aber das ist jetzt auch nicht am Puls der Zeit, was die coolen Kids heute spielen, sondern das spielen, glaube ich, Papas wie ich, die sich für einen Abend mal wie ein cool Kid fühlen wollen, werden dann abgezockt von irgendwelchen Mitspielern aus aller Welt und verzweifeln dann. Aber egal, jedenfalls, genau, nee. Und eben das Jurassic Park Spiel. Also das liebe ich.
Ja, pass auf, dann lass uns, weil ich würde gern mit dir so, wenn sich das jetzt schon so ergibt, über das sprechen und über Mario Odyssey. Dann lass uns doch mit Jurassic Park anfangen, weil du gerade da bist.
Genau.
Wo zockst du das denn?
Also das habe ich auf der Xbox One S. Mhm. Ja, man merkt es schon, eben nicht der High-End-Gamer, sondern die S hat dann doch ausgereicht, aber reicht auch wirklich für meine Belange. Ich habe auch bisher noch keinen 4K-Fernseher zum Beispiel und so, sondern ist tatsächlich noch ganz normales Full-HD und von daher reicht das.
Ja, da sprechen wir bei Gelegenheit mal.
Ne? Ja, genau, sollten wir tun. Also von daher, das Fernsehthema, ich kann es gern anreißen, wenn du möchtest, on-air. Da ist mein Hauptproblem. Bitte. Mein Hauptproblem ist ja einfach, dass 3D getötet wurde von der Industrie.
Da kenne ich noch jemanden.
Genau,
der heißt Tobi.
Genau, und das ist halt wirklich mein großes, ich bin großer Fan und Freund, also auch das, ich hole weiter aus, oder? Die Hörer haben Zeit.
Bitte, ich mache mir hier noch ein Wässerchen auf.
Also, ganz kurz, ich muss das immer differenzieren. Ich finde im Kino 3D meist ziemlich kacke. Das liegt ganz oft an den Kinos. Da sind schlechte Projektionstechnik, schlechte Lampen. Es ist dann zu dunkel. Es sieht matschig aus. Es funktioniert nicht. Du hast Doppelkonturen. Da finde ich es meist blöd. Es kostet Haufen Geld. Du hast manchmal keine Wahl, was anderes zu nehmen. Und du hast es nach einer Minute vergessen, dass es eigentlich der Film in 3D war. Mag ich gar nicht. Im Heimkino wiederum liebe ich 3D-Filme, insbesondere Animationsfilme, die für 3D ausgelegt sind, aber es gibt auch den ein oder anderen nachkonvertierten Film, der trotzdem spitze aussieht. Das sieht so gut aus auf dem heimischen Fernseher. Es ist wirklich plastisch. Es schweben Dinge im Raum. Du hast coole Pop-Out-Effekte. Das finde ich auch immer gut. Wurde beim Thema 3D immer oft so gesagt, ja, aber Pop-Outs, das ist ja nur Effekt-Tuerei. Ja, aber genau das will ich ja von 3D. Ich will ja, dass es ein Effekt ist. Das ist so ein bisschen, als wenn man sagt, ja, Surround-Sound, dass dann was von hinten kommt, ist ja nur eine blöde Spielerei. Ja, genau, dafür ist es ja da. Und deshalb liebe ich das, wenn eben nicht dieses, ja, ich habe mich dann zurückgehalten mit 3D. Nee, 3D, da soll mir gern auch was um die Ohren fliegen. Das liebe ich im Vergnügungspark und das liebe ich auch bei einem langen Film. Und es gibt zum Beispiel einen Film, den ich immer wieder als Paradebeispiel, es gibt mehrere Filme, die ich sehr schätze in 3D, aber einen, den ich immer wieder als Paradebeispiel anführe, den will ich Zeit meines Lebens nicht in 2D sehen und das ist Gravity. Dieser Film sieht fantastisch aus in 3D, der funktioniert viel effektvoller und besser in 3D durch den Effekt, wenn da das verlorene Menschlein im dunklen All schwebt, das ist einfach großartig, das sieht fantastisch aus mit der Bildkomposition zusammen mit der Musik dazu und den Soundeffekten funktioniert das so gut. Wie gesagt, diesen Film will ich gar nicht mehr in 2D sehen. Es wurden spezielle Kameras entwickelt für diesen Film, um den so zu machen. Und ich würde mir gerne einen neuen Fernseher kaufen. Ich würde gern auf 4K umsteigen, auf UHD. Aber die Industrie hat das Format leider verlassen, hat gesagt, nee, ist nicht, machen wir nicht mehr. Und es sieht auch nicht so aus, als wenn es so schnell wiederkommen würde. Vielleicht irgendwann, wenn es ohne Brillen geht. Aber hat das Format verlassen. Und es ärgert mich absolut das Zuhause, wo 3D wirklich toll ist, es stirbt und im Kino, wo es jeden nervt, einfach nicht tot zu kriegen ist. Es ist wirklich richtig, richtig tragisch, es tut mir leid und deshalb hänge ich aber an meinem Fernseher. Jetzt habe ich eine Lobeshymne auf das 3D gehalten, ich wette, morgen geht mein Fernseher kaputt, ist ja meistens dann so.
Absolut.
Aber ich liebe 3D, wie gesagt, gerade bei Animationsfilmen. Ich brauche das nicht bei jedem Film, aber es gibt Filme, da wirkt es wirklich großartig. Und deshalb gibt es momentan keinen neuen Fernseher für mich, weil, also momentan ist es so, entweder es kommen jetzt doch wieder 3D-Fernseher raus mit 4K, würde ich kaufen, oder aber mein Fernseher geht kaputt und ich habe keine andere Wahl. Ganz kurz noch den Gedanken zu Ende, allerdings habe ich dann auch einen Berg an Blu-Rays, die von heute auf morgen nutzlos sind. Ne? Das kommt dann auch noch hinzu und tut wirklich weh.
Ja gut, das sind aber meine DVDs von damals auch, weil ich einfach keine DVDs mehr gucke.
Gucke ich ab und zu bei manchen Filmen und manche sehen immer noch richtig gut aus mit Upscaling. Also wo man wirklich sagt, das war damals schon so gut, das wird auch nicht mehr wirklich besser. Gut, sorry, ja, aber andere Gedankenstrang.
Ja, alles gut, aber also ich brauche es nicht. Ich bin kein Freund von 3D, außer, wie du schon gesagt hast, bei Animationsfilmen. Da sehe ich es aber auch im Kino gerne. Mhm. Ich brauche noch nicht mal ein Star Wars in 3D.
Ich muss halt sagen, also ich will dir da gar nichts unterstellen, weil gerade du, ich weiß ja, dass du ein bisschen Technikerfahrung, technikaffin bist und die ganzen Sachen kennst. Deshalb brauche ich dir das nicht zu unterstellen. Aber was ich sehr oft erlebt habe bei Leuten, ist eben, dass sie gesagt haben, brauche ich nicht, kenne ich im Kino, ist doof. Dann waren sie zu Besuch bei mir anders, haben es einmal gesehen, so einen Film, haben gesagt, oh, warum habe ich nicht so einen 3D-Fernseher? Also, wo es wirklich dieses ist, wenn die Leute es mal im Heimkino erleben, wie gut 3D ist, sehen sie, Moment mal, das ist ja gar nicht der Mist, den ich im Kino kenne, sondern das ist ja richtig gut, das macht ja hier richtig Spaß.
Ja, also mein letzter Heimkino-Fernseher, bevor ich auf 4K aufgerüstet habe, der hatte auch noch 3D. Ich fand es aber tatsächlich irgendwie nicht so cool. Ich fand es irgendwie auch nervig. Und wenn du es dann zu zweit zu Hause guckst, immer mit diesen Brillen, das ging mir irgendwie auf den Sack, ich weiß. Und so gut fand ich den Effekt dann halt nicht.
Genau, das ist dann vielleicht auch ein bisschen Geschmackssache. Gibt ja auch Leute, die sagen, Farbfilm, das gibt mir nichts.
Du, wie gesagt, unser Tobi ist ja da genauso drauf wie du. Auch der hat das Problem, dass er könnte noch mal einen neuen Fernseher, aber er will halt 3D haben. Und der hatte jetzt zum Beispiel das Problem mit Disney Plus, dass es auf seinem Fernseher halt deshalb einfach nicht lief.
Genau, so ist bei mir genauso. Ich hab keine App dafür. Ich schaue das über besagte Xbox dann, ne?
Ja, die hat er, glaube ich, nicht. Aber mir hat das irgendwie, wie gesagt, mir gibt das nicht ganz so viel. Und ja, die Technik ist komplett tot. Also da geht keiner mehr rein. Du siehst es ja auch im Verkaufszahn oder so von den ganzen 3D-Blu-Rays. Und ähnlich ist es ja übrigens auch mit 4K-Playern, ne? Also Player für 4K-Disc gibt es, glaube ich, nur noch von zwei Firmen, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Aber da verstehe ich es zum Beispiel nicht. Also da verstehe ich es nicht.
Ich kann es dir sagen.
Ja.
Wenn jede Disc mindestens 25 Euro kostet, ist das halt auch irgendwann Quatsch.
Ja, klar, aber es ist dieses, ich hätte ja gedacht, die Preise sinken irgendwann mal. Das haben sie ja bei Blu-ray und so auch getan. Also, weiß ich nicht.
Ja, aber bei Blu-ray haben sie ja nicht noch eine DVD mal mit reingetan. Hm. Du kriegst ja keinen 4K-Film, ohne dass die Blu-ray noch mit da drin ist. Brauche ich ja nicht. Ich kaufe ja die 4K.
Ja, also, und es ist seltsam. Seltsam.
Deshalb mache ich das. Also, das mache ich tatsächlich, weil, also, ich brauche jetzt eine romantische Komödie, brauche ich nicht in 4K. Und ich gucke ganz genau hin, welche Filme ich mir in 4K hole. Also, das sind eine Handvoll. Vielleicht 10. Ich glaube eher, das ist 18, die ich habe. Und weil ich das einfach zu teuer. Ich gebe gern Geld für Medien aus. Ich gebe auch ziemlich viel Geld für Medien aus. Da bin ich wahrscheinlich nicht allein mit. Aber das finde ich einfach eine Schweinerei. Das ist mir zu viel.
Zumal einfach der Sprung einfach ein anderer ist. Also der Sprung von DVD auf Blu-ray war schon enorm. Der von VHS zu DVD brauchen wir gar nicht drüber reden, ist ja klar. Ja. Aber auch von DVD zu Blu-ray war schon enorm. Wobei ich eben, wie gesagt, es gibt ein paar Filme, die zum Beispiel bisher noch nie auf Blu-ray erschienen sind. Oder die ich einfach, wo ich sage, ach, das guckst du ganz selten mal. Da musst du jetzt nicht gleich alles. Also ich habe nicht meine gesamte Sammlung umgestellt auf Blu-ray. Und dann guckst du mal eine DVD und da gibt es wirklich Beispiele, wo du sagst, wow, das sah jetzt richtig gut aus, den haben wir doch gerade von DVD geguckt, erstaunlich. Ist zum Beispiel auch bei sehr gut gemachten Zeichentrickfilmen so, weil da einfach natürlich die Bildinformationen andere sind.
Voll.
Und so, und die sehen ganz oft auch auf DVD klasse aus, wenn es eine gute DVD ist. Aber von Blu-ray auf 4K ist eben dann doch nicht so ein Riesensprung, dass man halt sagen muss, ja, muss man das unbedingt. Zum Beispiel auch bei besagter Xbox wiederum ist es so, dass 4K-Discs, kann der ja abspielen, wird das Laufwerk schon verdammt laut. Einfach. Wo ich dann sage, dann gucke ich doch lieber die Blu-ray. Also.
Ja, ich wollte statt mir einen neuen Player zu kaufen, wollte ich mit der PlayStation das mir angucken, mit der PlayStation Pro. Aber die gibt 4K-Inhalte ja nur über sich selber wieder und kann keine 4K-Discs lesen.
Ja, auch schön. Auch eine tolle Idee. Ganz toll.
Zum Glück habe ich das vorher gelesen, bevor ich es gekauft habe. Ja. Wir sind ganz schön geschweift, weil wir sind eigentlich bei Jurassic Park noch.
Genau.
Also bei dem Spiel.
Ja, also tatsächlich muss man ja zu dem Spiel gar nicht so viel sagen. Es verbindet meine zwei Lieben. Naja, nee, wobei die eine Liebe habe ich irgendwann verlassen, sitzen lassen und mir eine andere Frau gesucht, Braut. Und zwar, das eine ist Jurassic Park. Ich liebe ja diesen Film. Das ist wirklich, wenn man, ich hasse diese Frage, weil man die nicht so runterbrechen kann. Wenn man wirklich Filmfan ist, geht das nicht. Aber wenn mich jemand nach Lieblingsfilm fragt, dann ist es definitiv Jurassic Park, weil ich diesen Film immer schauen kann. Ich habe das schon ein paar Mal erzählt. Wenn der Film zu Ende ist und der Abspann läuft, kann ich den sofort wieder anschalten. Und es wird mich.
Habe ich vor vier Nächten erst gemacht. Ich habe vor vier Nächten nochmal angeguckt.
Ich liebe diesen Film einfach. Der ist super gut gealtert. Der ist fantastisch. Der ist einfach ein Meisterwerk. Liebe ich. Und Nummer zwei ist tatsächlich so diese Parkaufbaustrategie-Spiele. Nee, wie nennt man es? Simulationen?
Aufbausimulation.
Aufbausimulation, genau, danke. Theme Park war das Spiel für mich damals Jugendlicher noch nicht, sondern spätes Kind, keine Ahnung, früher Jugendlicher. Aber auf jeden Fall, das war eins der PC-Spiele, das ich geliebt habe, Stunde um Stunde da Park aufgebaut habe und Freude dran gehabt habe. Und schon damals dann, als es eben Jurassic Park gab, war dann dieser Gedanke, das als Spiel mal irgendwie aufbauen. Und dann gab es irgendwie so, es gab immer mal so verschiedene Varianten. Es gab zum Beispiel so ein Handy-Game, wo man so ein Parkbilder machen konnte, war natürlich mit In-Game-Käufen oder du wartest 10 Stunden, bis du wieder irgendwas machen kannst. Totaler Mist. Und dann kam dieses Spiel und es war wirklich so wie, wow, ich kann jetzt tatsächlich meinen eigenen Jurassic Park bauen auf der Isla Nublar. Oh mein Gott. Mit den Originalstimmen der Leute.
Ja, und der Musik,
Mann. Ja, und es ist einfach ein fantastisches Spiel. Es macht total Spaß, aber ich habe es auch von diesen einfachen Missionen auf allen Inseln was zu bauen immer noch nicht durch, weil ich wirklich das sehr, sehr dosiert und wenig und ab und zu spiele. Aber ich liebe das, da einfach so ein bisschen vor mich hinzubauen und Tiere zu entdecken oder eben Genome zu entdecken und dann Dinosaurier erschaffen zu lassen und alles. Es macht so Spaß, es ist wirklich, wirklich schön. Es gibt ja dann eben auch Skins für die Fahrzeuge und alles, dass es nach dem alten Jurassic Park aussieht und so. Und das ist große
Liebe. Die sind sehr teuer leider.
Ja, aber es ist,
Das Spiel gab es jetzt, ich habe es im Sale gekriegt für 11,99 und das Erweiterungsset kostet 25 und das finde ich sehr schön. Nervt. Aber sie haben mich, glaube ich, bald.
Ja. Nee, aber ist ein schönes Spiel, macht wirklich Spaß. Ich bin ein total schlechter Zocker. Ich bin wirklich in allen Spielen, also außer Mario jetzt vielleicht und selbst da würden, glaube ich, andere das viel besser hinbekommen. Ich bin ein wahnsinnig schlechter Spieler, weil ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass ich so selten spiele und immer nur so phasenweise, dann hat man nicht so eine Lernkurve. Also ich spiele dann einfach mal 3 Monate oder 6 Monate nichts. 6 Monate ist wahrscheinlich übertrieben, aber mal ewig lange nicht, weil es sich nicht ergibt und dann ist natürlich alles Angelernte, du fängst immer wieder bei Null an. Das heißt, ich werde nie richtig gut in irgendwelchen Spielen und da ist aber so ein Spiel natürlich dankbar, wo ich einfach so ein Park, ich meine, da ist nicht ganz so viel, oh, meine Reaktionszeit, das habe ich nicht gelernt, oh Gott, sondern da kann ich eben einfach das Bauen, das Ganze und notfalls das Gebäude wieder abreißen. Von daher liebe ich das, es ist entspannend, es macht Spaß und es ist eben Jurassic Park, also wirklich tolles Spiel.
Die Hörer haben es auch schon von mir öfters gehört, ich liebe es halt. Ich habe das vor 4-5 Wochen halt entdeckt, weil eben unser Kumpel Christian Görnd irgendwie die ganze Zeit mich zugebombt hat mit Videos und so bezüglich Rollercoaster Tycoon. Und das habe ich mir dann auch irgendwann wieder runtergeladen und war dann jetzt im Modus Aufbauspiele und dann gab's das halt im PlayStation Sale und dann habe ich gesagt, ey, da gibt's Dinosaurier, das musst du machen. Und deshalb lieb ich's und ist ganz, ganz großartig. Aber ich habe mit einem anderen Spiel ein Problem, von dem du gerade gesprochen hast, nämlich Mario Odyssey ist das einzige Mario, was ich bis jetzt nicht zu Ende gespielt habe.
Warum? Also was ist dein
Ich komme irgendwie mit diesem, wie man da zwischen Welten hin und her und diese Story, die ist irgendwie, ich bin irgendwann bis in eine Stadt gekommen, wo dann irgendeine Frau wollte, dass ich eine Band aufmache und das habe ich alles irgendwie nicht verstanden. Ich will doch nur in einer Welt von A nach B laufen müssen, ab und zu auf den Pilz drauf, ein paar Sterne sammeln auf irgendwelchen Plattformen und dann am Ende gegen Bowser kämpfen. Mehr will ich doch gar nicht.
Ja, jein. Spiel das Spiel durch, dann hast du das. weil du spielst dann sowas frei, wo du dann quasi so ein bisschen freies Spiel, wie dann alle Welten und noch mehr
das Sachen. Das war für mich so GTA irgendwie, GTA mit Mario.
Ja, aber ich verstehe dich komplett. Es ist halt ein anderes Spiel. Also das andere gibt's ja, du kannst ja Mario Maker dir zulegen, du kannst ja andere Mario-Spiele spielen und so. Von daher, es war halt ein anderer Ansatz. Mein Problem ist ja, da wurde ich schon für belächelt, weil das im Jahr 2020 zu sagen, ist natürlich schon fast peinlich. Mein Problem ist ja vor allem dieses Dreidimensionale. Das gab's ja schon auf dem Nintendo 64 damals, Mario 64, als dann plötzlich von dem 2D den Sprung ins 3D gemacht hat. Ich finde, da steuert sich dann Mario Jump'n'Run manchmal ein bisschen schwierig und tricky. Schaffe ich den Abstand? Wie weit muss ich rüber? Wo? Das finde ich ein bisschen schwierig. Aber es in so eine Welt einzubauen, die plötzlich mal anders ist als früher immer nur diese Welten und trotzdem so viele versteckte Details und Anspielungen an die Mario-Historie einzubauen, das fand ich schon ziemlich genial. Und ich glaube, gerade meine Tochter hat diese durchgehende Story sehr dabei gehalten, dass sie wirklich gesagt hat, oh, jetzt will ich aber wissen, wie es weitergeht. Und was hat der Bowser jetzt wieder geklaut? Weil er klaut in jeder Welt, klaut er etwas und man muss dann in dieser Welt immer helfen und dann geht's weiter. Und das war für sie, glaube ich, gerade spannend, es so zu erzählen. Ich verstehe dich ein bisschen, aber ich finde, es gibt halt eine Berechtigung, dass es dieses Spiel auch geben darf in dieser Art. Es darf das andere Mario geben, natürlich, wie es so einfach ist, ne? Also ich bin zum Beispiel auch ganz großer Fan von Mario Run auf dem Smartphone. Ich finde das richtig gut. Das ist super umgesetzt, macht total Spaß. Was ich da schon an Mittagspausen verzockt habe da drauf, ist wirklich irre. Und wie mir da schon der Daumen wehtat. Aber egal, jedenfalls ich verstehe, was du meinst, aber ich finde das trotzdem in sich ein wahnsinnig stimmiges Spiel. Vielleicht hättest du das Problem nicht, wenn es nicht die Mario-Charaktere wären, wenn es ein anderes Spiel wäre mit so einer durcherzählten Geschichte, dann würdest du vielleicht nicht immer diese Erwartungshaltung haben, aber ich will Mario. Letztlich ist es aber in all dem im Grunde schon das klassische Mario mit diesem eine Welt, in der musst du durch. Nein, deine Prinzessin ist hier nicht, ins nächste. Und so, das ist schon im Grunde genauso, nur dass die Geschichte ein bisschen mehr ausgebaut ist. Aber im Grunde trotzdem ist dieser Kern schon noch da?
Mich hat der, wie gesagt, leider nicht gekriegt. Ich habe es ja lange probiert. Also ist jetzt nicht so, dass ich nach einer Stunde abgebrochen habe.
Nee, klar. Also
aber der Drive weiterzuspielen, der hat mich irgendwann verlassen.
Ja. Naja, es gibt halt Menschen mit Geschmack und welche ohne. Und dann, nee, Quatsch. Also
cool. apropos Geschmack.
Nee, vielleicht war es hier tatsächlich auch wirklich dieses Familienerlebnis, es gemeinsam zu spielen. Und dadurch funktioniert es. Und dann will man, oh, morgen spielen wir aber weiter. Ein Level noch, dann geht's ins Bett, morgen spielen wir weiter, sowas. Ich glaube, dass das da auch groß mit reinspielt, natürlich.
Ja, also mein großes Familienerlebnis mit Gaming habe ich auch mit einem sehr, sehr schönen, für alle angenehmen Spiel. Denn ich habe mit meinem Bruder beide Teile Dead Space durchgespielt. Das war auch ein Familienunterhaltung.
Ja, klar, kann man auch.
War sehr gut. War wirklich gut. Der erste war ja noch schön. So, Steve, du weißt, Marco sitzt noch im Nachbarräumchen,
ich bin
gleich rein. Deshalb müssen wir langsam mal zu unseren Tipps kommen.
Genau.
Und nachdem du letztes Mal mir ja sehr schöne Serie vorgeschlagen hast, wo ich echt Bock drauf habe. Ich habe es nur in der Zwischenzeit nicht geschafft, reinzugucken.
Ja, kein Ding. Du meldest dich,
wenn du es. Absolut. Was hast du denn heute den Zuhörern und mir mitgebracht? Und ich hoffe doch, dass das nichts ist, was irgendwo schon mal irgendwer vorgeschlagen
hat. Das hoffe ich auch. Ich habe ja nicht den kompletten Überblick. Hat man alles schon mal thematisiert.
Ist ja auch noch nicht alles veröffentlicht.
Genau. Aber ich habe zum einen diesmal den Anbieter gewechselt. Ich hatte mir so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, es sollte irgendwo verfügbar sein. Und diesmal gehen wir zu Netflix. Und ich weiß, dass du großer Freund, und das macht dich unter anderem neben ganz vielen anderen Dingen so sympathisch, großer Freund der romantischen Komödie bist, der Rom-Com. Wobei ich finde bei meiner Vorstellung, obwohl in der IMDb zum Beispiel dieser Film als erste Genrebezeichnung Comedy mit drinstehen hat, finde ich das Komödiantische gar nicht so. Können wir gleich ein bisschen erzählen, vielleicht kennst du ihn, vielleicht kennst du ihn nicht. Und zwar möchte ich sprechen über den Film oder den vorstellen und empfehlen, Lieben und Lassen aus dem Jahr 2006.
Das sagt mir was.
Und zwar Originaltitel Catch and Release von Susanna Grant, heißt die Regisseurin, die tatsächlich gar nicht so super viel Regie gemacht hat, aber als Autorin schon bei Pocahontas dabei war und
dem Lied von Anne Kantereit.
Genau.
Ja. Es tut mir leid.
Tatsächlich, also bei dem Disney Pocahontas damals schon mitgeschrieben hat, die Serie Party of Five, ich weiß nicht, ob die dir was sagt, aus den 90er Jahren, da war sie dabei, Aaron Brockovich hat sie mitgeschrieben, 28 Tage, solche Geschichten und hat aber Regie tatsächlich irgendwie, weiß gar nicht, ob sie überhaupt noch einen anderen Film gemacht hat. Ich glaub sogar nicht. Also der Film war wahrscheinlich auch nicht so mega erfolgreich. Susanna Grant hat Regie geführt bei Lieben und Lassen, Catch and Release mit Jennifer Garner in der Hauptrolle. Und es geht um, ich bin immer so ein Fan davon, gar nicht so viel drüber zu erzählen, aber es geht um eine junge Frau, deren Verlobter stirbt. Also es ist kein Spoiler, sondern darum geht es in dem Film. Der Verlobte ist gestorben und sie ergründet quasi noch so ein bisschen Geheimnisse, Dinge, die sie über ihn nicht wusste. Und so und hat dabei mit seinen Freunden zu tun. Also gemeinsame Freunde, aber eher von seiner Seite. Und da sehen wir zum Beispiel Timothy Oliphant, sagt ihr vielleicht was?
Schön. Kennt man. Ja, natürlich,
klar. Und auch in einer Nebenrolle Kevin Smith, den man ja nicht so oft als Schauspieler sieht, außer in seinen eigenen Filmen, der aber auch hier nett dabei ist. Hat, glaube ich, nur eine ganz, ganz schlechte deutsche Synchronstimme. Also, wenn man kann, im O-Ton schauen. Juliette Lewis ist noch mit dabei. bei den weiteren Darstellern. Und das Ganze, wie gesagt, ich habe schon gesagt, Romantic Comedy, aber nicht so eine Brüll-Romantic Comedy. Also es ist nichts von wegen, man lacht sich kaputt, sondern es hat eher so eine feine Melancholie. Es ist eher sehr ruhig erzählt. Es ist eher so ein bisschen, naja klar, also ich habe schon gesagt, Jennifer Garner ist dabei und Timothy Olyphant, das ist jetzt nicht direkt Independent-Kino. Aber es ist eben auch nicht das große Blockbuster-Kino, sondern es hat so eine Independent-Stimmung. Es ist so ein bisschen Catch and Release, das ist ja so ein Begriff aus dem Angel-Jargon. Ja. Da geht es auch so ein bisschen um so Angeln in den USA und so, das spielt da auch eine Rolle da drin. Der ist so, ja, so spätsommerlich, herbstlich, der Film, der ist, hat eine ganz angenehme Stimmung und er hat einen wahnsinnig schönen Soundtrack auch, wo dann zum Beispiel auch eine Ballade der Foo Fighters dabei ist. Ich glaube, bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, mit dem eröffnet der Film sogar, Razor von den Foo Fighters. Ich weiß nicht, ob dir der Song was sagt, aber ich
bin nicht so riesiger Foo Fighters-Fan, tut mir leid.
Ja, gut, an der Stelle sehe ich auch, ich muss dann auch los. Nein, jedenfalls ganz, ganz schöne Musik, ganz toller Soundtrack, ein wunderbarer Film über die Liebe, übers, ja, jemanden verlieren, damit klarkommen, sich vielleicht neu verlieben. Ich möchte hier nicht spoilern, aber wir haben es immer noch mit einer Romantic Comedy zu tun oder mit einer Romanze, Tragikomödie, wie auch immer. Mir hat er sehr, sehr gut gefallen. Wie gesagt, ist schon von 2006, schon ein bisschen älter. Mhm. Ich mochte den, ich schaue den gerne immer mal wieder, habe ihn jetzt aber sehr lange nicht gesehen. Er ist aber momentan bei Netflix, da kann man das eben auf jeden Fall machen, kann cool. man den sich anschauen. Könnte was für dich sein, der du ja Freund des Genres bist und gerade in den Heimkinowochen die Sachen, die du da vorgestellt hast, lassen mich erahnen, dass das was für dich sein könnte. Also zum Beispiel er steht einfach nicht auf dich.
Das hätte ich jetzt gesagt. Es hört sich ein bisschen wie ein paar Episoden von Er steht einfach nicht auf dich an.
Im Grunde vielleicht, eventuell könnte das eine Episode aus dem Film sein. Allerdings hier in Länge erzählt, der Film geht über 2 Stunden. Aber ich mag den lieben und lassen, heißt er auf Deutsch. Von mir mal eine Empfehlung. Kann man auf jeden Fall sich mal anschauen an einem schönen, ja gut, jetzt vielleicht Frühjahrs-Sonntag oder so, keine Ahnung.
Es ist momentan völlig egal, ob es Sonntag oder Montag ist.
Genau, also lieben und lassen auf Netflix, diesmal mein Tipp heute.
Ich glaube aber, ich sehe, warum sie keine weiteren Filme gemacht hat. Das heißt, das hat überhaupt nichts mit der Qualität des Films zu tun, wirklich nicht. Aber der hat im Kino gar nicht geklappt. Budget 25 Millionen und eingespielt 16 Millionen.
Gut, ja, das ist doch super. Ist doch, ich war in Mathe nie so gut.
Ja, aber um das nochmal deutlich zu sagen, das hat überhaupt nichts mit der Qualität des Filmes zu tun. Genau. Und der Cast interessiert mich ja schon, weil ich finde Timothy Olyphant, finde ich super. Bin ganz großer Fan von dem.
Also großer Fan wäre übertrieben, aber ich hatte tatsächlich mal das Glück, ihn mal zu treffen für ein Interview.
Oh,
und nice. Super, super sympathisch. War damals zu Stirb langsam 4. Da
spielt er
den Bösewicht und da durfte ich ihn tatsächlich für ein Interview treffen in Berlin und super sympathischer Typ. Also wirklich, also kann man jetzt nicht viel sagen, gibt es auch keine spannende, super Anekdote dazu, aber das ist ja ganz oft auch schon schön, wenn man sagt, nee, war einfach ein richtig angenehmes Gespräch, netter Typ, aufmerksam, sympathisch und von daher hat er bei mir auch einen Stein im Brett. Fan wäre jetzt übertrieben, also ich habe gar nicht so viele Sachen mit ihm gesehen, aber sympathischer Typ und Jennifer Garner mag ich halt immer, also ein bisschen schwierig manchmal ihre Rollenwahl gewesen, die ganze Ben Affleck-Geschichte, da weiß man auch immer nicht so richtig, was da los ist. Hier, ich bin nicht so ein Fan von Gossip, aber man kann es ja ansprechen, dass sie so ein bisschen, glaube ich, immer ein Problem mit Kevin Smith hatte. Hier sind sie zusammen in einem Film zu sehen. Das macht es ganz interessant und Ben Affleck war ja super dicker Kumpel von Kevin Smith, aber irgendwie ist halt egal. Das sollen die Leute nachlesen, aber das ist ein bisschen komisch. Aber ich finde, ich sehe die manchmal doch ganz gern. Man sieht sie ja nicht so oft, weil ich finde, die ist nicht so ein Standardpüppchen für eine Rom-Com, sondern die hat schon was. Und ich habe sie zum Beispiel sehr, sehr geschätzt in Alias, dieser Serie. Ja. Da fand ich sie einfach fantastisch und war, glaube ich, auch einer der Gründe, warum ich dann gesagt habe, ah, guckst in den Film mal rein. Von daher, nee, schon nicht schlecht.
Die habe ich nicht gesehen, aber sie hat letztens, habe ich sie, glaube ich, gesehen in Love, Simon. Ich glaube, da hat sie eine Mutter gespielt.
Okay, den habe ich noch nicht gesehen.
Der war so, ja. Ach, der ist so ein schöner Film. Ja. Der ist so ein schöner Film, der einfach mit auch Homosexualität so nebenher so schön umgeht, weißt du? Und ja, wo das nicht.
Ich habe wahnsinnig viel Gutes schon drüber gehört, genau, aber hat sich einfach noch nicht ergeben. Aber wie gesagt, schau dir mal Lieben und Lassen an.
Ich glaube, den habe ich schon gesehen, aber das heißt ja nichts.
Ja, okay.
Kann ja nochmal machen. Okay. Ist ja lange her wahrscheinlich.
Ja, es gibt manchmal so Filme, kann man sich nicht dran erinnern. Es gibt manchmal auch so Filme, kennst du vielleicht auch, wo man nur so ein Gefühl abgespeichert hat. Also sagt, den mochte ich, das war gut. Oder, oh, das war eine Scheiße.
Ich dachte nämlich am Anfang, als du darüber gesprochen hast, dass du den Film Fremdfischen meinst.
Nee.
Ist für mich ja sehr schwer auszusprechen als Rheinländer. Fremdfischen.
Oh Gott. Genau, nee, Lieben und Lassen heißt der im Deutschen Catch and Release. Und wie gesagt, mal in den Soundtrack reinhören. Wenn man Foo Fighters mag und andere Bands, also quasi einen guten musikalischen Geschmack hat, dann da gerne mal reinhören.
Du, ich muss auch dazu sagen, ich finde die Foo Fighters, ich finde die ja super sympathisch. Also Dave Grohl ist ja einer der nettesten, geilsten Menschen
Definitiv, auf der definitiv.
Da hatte ich die Gelegenheit, den mal kennenzulernen. Wirklich ein super Typ, aber ich finde die Musik, bis auf 3 Lieder, hört sich das alles so egal und gleich an. Für mich.
Streiten wir ein andermal drüber, würde ich sagen.
Sehr gerne. Freu ich mich sehr drauf.
Genau.
Auch ich habe was mitgebracht und wir müssen ja, du weißt ja, da kratzt gerade einer draußen an die Tür. Und ich habe einen Film mitgebracht, den ihr auf Prime sehen könnt. Und es ist, glaube ich, relativ klar, warum ich diesen Film ausgewählt habe. Und wir sind wieder bei einem Film, wo ein Angehöriger stirbt. Das ist so ein bisschen das Thema des Tages bei uns beiden.
Toll. Es ist interessant. Wir haben, also das können wir ja kurz so ein bisschen hinter den Vorhang geblickt, wirklich den Hörern sagen. Wir haben nicht abgestimmt, was wir vorstellen.
Null.
Gar nicht. Und wir hatten in der letzten Folge schon beide zufällig eine Serie genommen.
Stimmt.
Und Serie, die man tatsächlich, so unterschiedlich sie sind, aber glaube ich, sogar tatsächlich als Komplementärprogramm gucken kann.
Ich würde auch sagen, es ist beides Comedy erstmal.
Ja, beides Comedy, aber auch dieses Singles in so einem bestimmten Alter, Ende 20, Anfang 30, sich orientieren im Leben und so, weil es geht ja eben da auch um Paarfindungen und nicht und lebt man wie und was in der Großstadt. Also die sind nicht so unähnlich, sind in ihrer Herangehensweise ans Thema ganz anders, aber die sind nicht so unähnlich, also die sind komplementär. Und jetzt bin ich gespannt, was du jetzt als Komplementärfilm raushaust, zufälligerweise ohne, dass es abgestimmt ist. Glaubt uns sowieso keiner, aber ist tatsächlich so.
Und bei dir geht es darum, dass die Frau, wenn ich das richtig im Kopf habe, die möchte ja ein bisschen besser noch das kennenlernen, wie ihr Mann eigentlich war.
Ihr wäre fast Mann geworden, Mann, ihr Verlobter, genau, er stirbt vor der.
Ah, für mich okay, das ist steuerlich ein Unterschied, aber für mich jetzt egal. Und zwar geht es mir um einen Film von 2010 und der heißt Dein Weg. Zu sehen auf Prime. Und zwar geht es in diesem Film, der um die eigentliche Person, um die es geht, die aber sehr schnell weg ist, ist Daniel. Und Daniel wird dargestellt von Emilio Estevez. Und Emilio Estevez macht auch den Regisseur des Ganzen.
Okay, du hast von 2010.
Ja, ist richtig.
Okay.
Dein Weg, im Englischen The Way. Und Emilio Estevez ist ja bekannt, eventuell dem einen oder anderen, weil er der Bruder ist von wem?
Ja, von Carlos Estevez natürlich.
Richtig, von Charlie Sheen. Und der Vater von den beiden ist Martin Sheen.
Genau. Finde ich ja immer, ich muss abschweifen, aber ich finde das ja immer gerne faszinierend. Der Vater, Herr Estevez, nimmt sich einen Künstlernamen und der Sohn sagt wirklich, also man kennt das ja ganz oft, dass Leute sagen, nee, ich nenne mich um, damit ich nicht mit meinem Vater verglichen werde und nicht der bin. Und es gibt Leute, die sagen, okay, ich heiße nun mal so, ich behalte meinen Namen. Ich heiße dann genauso wie der Berühmte, ist ja nicht schlimm, das ist nun mal mein Name. Aber sich als Sohn dann extra auch den Künstlernamen des Vaters zu nehmen, das finde ich schon irgendwie, das sagt doch über den Charakter ziemlich viel aus.
Ja, definitiv.
Estevez Emilio hat das jedenfalls nicht gemacht.
Hat es nicht gemacht. Wer es auch nicht gemacht hat, ist René Estevez. Das ist nämlich die jüngste Tochter. Und alle drei spielen mit. Also Martin Sheen, Emilio Estevez und René Estevez. Mhm. Aber René in einer kleinen Rolle. Mhm. Und zwar geht es darum, die beiden spielen auch Vater und Sohn. Martin Sheen und Emilio Estevez. Und Martin ist Augenarzt in Amerika und ist aber sehr, sehr eingebunden. Also der nimmt seinen Job sehr, sehr ernst. Der lebt da total das Leben, so das Businessleben, geht auch öfters mal Golf mit seinen Freunden und hat so ein bisschen Kontakt zu seinem Sohn Daniel verloren, der von Emilio Estevez dargestellt wird. Und jetzt ist es so, der ist gerade auf einer Reise unterwegs und so genau wissen, wo der ist, tut Tom nicht, weil die haben nicht so viel Kontakt da, Daniel kein Handy hat. Der meldet sich immer mal wieder von hier und von da und dann versucht ihn anzurufen, erreicht ihn nicht. Und als er gerade auf dem Golfplatz steht, der Tom, also Martin Sheen, kriegt er einen Anruf aus Frankreich von einem Polizisten, der ihm sagt, dein Sohn ist gestorben. Es passiert nach 4 Minuten, deshalb, das ist explizit wichtig für die Story, deshalb muss ich sagen. Und jetzt passiert es, dass Tom sich auf die Reise begibt, dahin, wo sein Sohn ist, damit er sich halt um Beerdigung und alles Mögliche kümmert. Ne? Und er trifft dann auf den Polizisten, und zwar in dem Ort, den ich immer so schlecht aussprechen kann. Und zwar ist das Saint-Jean-Pied-de-Port. Das ist ein Ort in Frankreich und der ist relativ bekannt, denn dort startet der Jakobsweg. Und der Jakobsweg ja bekannt durch, unter anderem durch
Habe-Kerkeling. Habe-Kerkeling, das ist ja die Habe-Kerkeling-Straße sozusagen. für was anderes ist der ja nicht bekannt, oder? Nee,
für was anderes nicht bekannt. Ja, genau. Was vielleicht nicht jeder weiß, es gibt ja nicht den Jakobsweg, es gibt ja 80, 90 oder sogar noch mehr, die durch verschiedene Städte führen. Es fährt zum Beispiel hier in Bayern durch meine Stadt, führt ein Jakobsweg. Du kannst fast überall von zu Hause aus loslaufen. Und der Jakobsweg ist eigentlich definiert durch das gemeinsame Ziel. Das ist Santiago de Compostela. Und er lief den Französischen, und der Französische, den starten die meisten eben da. Und die erste Etappe geht über die Pyrenäen. Und da ist sein Sohnemann, das wird sofort am Anfang klar, ist halt in einen Sturm gekommen. Und ist dabei umgekommen. Und jetzt nimmt Tom die Möglichkeit wahr, zu sagen, du wolltest da langlaufen, ich habe jetzt deinen Rucksack, ich gehe den Weg jetzt. Und ohne große Vorbereitung fängt er jetzt an, den Jakobsweg zu gehen. Und das ist eine Familiengeschichte. Er lernt dadurch auch dieses ganz andere Leben seines Sohnes kennen, lernt natürlich auch verschiedene Leute auf diesem Weg kennen. Und ich kann sagen, denn ich bin den Jakobsweg gelaufen, 3-mal. Und
warum hast du dein Handy liegen lassen, oder?
ich hatte keinen Führerschein, deshalb muss ich laufen. Ja, ja. ich kann sagen, dass ganz, ganz viel auf dieser Reise dort wiedergespiegelt wird. Man kriegt tolle Sachen mit. Es ist natürlich auch ein emotionaler Film. Es ist auch ein Film, der ein bisschen esoterisch ist, aber jetzt nicht zu religiös. Das ist auch nicht mein Ding, um ehrlich zu sein. Aber das ist eine tolle Familiengeschichte und es geht ganz viel um die Suche nach sich selbst, weil natürlich sucht er zwar das, was sein Sohn gemacht hat, und versucht, das auch wieder aufzunehmen. Aber wenn man so einen langen Weg läuft, ich glaube, ab Saint-Jean sind es, glaube ich, 800 Kilometer, da findet man ganz viel in sich selber. Und das wird toll dargestellt. Es ist auch immer wieder mit einem leichten Humor. Und es ist einfach eine sehr, sehr schöne Geschichte mit schönen Bildern. Und jetzt, wo viele Leute so viel zu Hause sind und Zeit haben nachzudenken, macht das vielleicht mal Sinn, weil auf diesen Wegen, kann ich dir sagen, denkt man auch sehr, sehr viel nach. Und das ist schön, diesen Weg mitzugehen.
Das klingt auf jeden Fall spannend. Kannst du es von der Stimmung mit irgendwas vergleichen? Mit also anderen, es gibt ja die großen Wildnisfilme oder die Menschen allein da draußen Filme in dieser ruhigen Art, die nicht so reißerisch sind, also Into the Wild oder der große Trip mit Reese Witherspoon zum Beispiel oder so. Kann man es mit irgendwas da so von der Stimmung vielleicht vergleichen?
Beide Filme, die du genannt hast, mag ich sehr gerne. Ich muss aber sagen, dass ich Into the Wild, der hat mir nicht so super gefallen, und weil der ist so sehr fatal, weißt du? Weil, ja, hier passiert ein Unglück direkt am Anfang. Das ist aber in Anführungszeichen, ja, nicht schlimm ist das Falsche, aber es ist nur der Beginn.
Genau.
Ja, und, okay, und ähnlich ist es ja bei Der große Trip, also bei Into the Wild heißt er, ne? Mit Reese Witherspoon ist Into the Wild.
Nee, mit Reese Witherspoon ist Der große Trip, der Trip, genau, der heißt nämlich im Original Wild. Also der heißt im Original einfach nur Wild und bei uns Der große Trip. Genau. Und Into the Wild ist der andere mit, wie heißt er, Emil Hirsch oder so?
Emil Hirsch, genau. Ja. Nee, also dann doch eher mit Wild vergleichbar. Eine ganz andere Geschichte natürlich. Aber von der Stimmung her geht der eher dahin, weil der ist sehr, sehr lebensbejahend, dieser Film. Mhm. Und Es ist einfach ein schöner Film, obwohl so was Schreckliches passiert, weil du halt wirklich merkst, und ich mag das immer gerne, wenn Leute, die in so einer absoluten Business-Nummer drin sind oder so, wenn die rausgezogen werden und so ein bisschen sich selber versuchen zu suchen und zu ordnen, was denn jetzt wichtig ist.
Im Aber da, wie gesagt, dann ist es tatsächlich sogar ein sehr, sehr guter Komplementärfilm, denn Lieben und Lassen, zum einen ist es da auch dieses Unglück, das am Anfang steht und daraus geht was Positives. Wie gesagt, er wird immer noch als Romantic Comedy eingeordnet sogar, auch wenn ich das Komödiantische da eben nicht so doll sehe, aber dieses Positive und eben mit diesem Fischen, was da eben stattfindet in der Natur draußen, das ist sogar wieder auch so ein ähnlicher Aspekt, weil das auch dieses beim Angeln, beim Fischen ist man einfach, da ist man auch für sich mit seinen Gedanken, da ist Ruhe, da ist fährt mal alles ganz runter und da hat man Zeit, wirklich nachzudenken. Von daher, das ist, glaube ich, wirklich ein sehr, sehr gutes Komplementärprogramm, das ist wirklich schon spooky, dass wir das nicht abgesprochen haben. Also
bin mal gespannt, was bei der nächsten Folge passiert. Ja, also dementsprechend, ey, ist ein toller Film, sind auch fast nur Originalszenen und die ganzen Leute, die man im Hintergrund sieht, sind alles echte Pilger. Mhm. Und eigentlich waren andere Leute für die Hauptrolle vorgesehen, das nämlich eigentlich wollte er Michael Douglas haben oder Mel Gibson, hat sich dann aber für seinen Papa entschieden und das finde ich eigentlich auch sehr schön.
Ja, den mag ich ja auch total, also Martin Sheen ist ja wirklich super. Zuletzt jetzt oder größer nochmal zu sehen, war ein Tipp, meine Frau hatte mich eigentlich drum gebeten, das musst du mitnehmen, das musst du im Podcast empfehlen, das kennen bestimmt schon viele, Grace und Frankie auf Netflix, ja, fantastische ja. Serie, da ist ja eben auch Martin Sheen im festen Ensemble und ist da auch wieder ganz toll, ganz, ganz toll.
Ja, was er halt kann, ist dieses irgendwas um ihn herum passiert, alle wollen irgendwas und du siehst in seinem Gesicht, ohne dass er viel machen muss, das ist mir alles scheißegal, gerade ich habe überhaupt keinen Bock. Und das passt halt für diese Woche, für diesen Film gut. Also große Empfehlung ist Dein Weg auf Amazon Prime gerade zu haben.
Genau.
Ist sehr schön.
Sehr, sehr, sehr gut. Schön. Sehr, sehr gut. Jetzt sind wir wieder ganz schön ins Quatschen gekommen. Oh. Naja.
Ja, dann würde ich, deine, wir können, ich habe jetzt auch nicht mehr, also es tut mir sehr leid, ich muss Marco jetzt gleich anrufen, Marco C., denn der kann jetzt nicht mehr aus dem anderen Räumchen rauskommen. Das schaffen wir leider nicht. Aber vielleicht beim nächsten Mal.
Ist ja nicht aufgehoben. Also dann kommt er das nächste Mal. Nö. Ich habe mich wirklich versucht, kurz zu fassen. Also an mir lag es tatsächlich nicht.
Ich habe sehr übertrieben am Ende mit meiner Erzählung.
Ja, so ist es.
Ja, das tut mir ein ganz kleines bisschen leid. Und ich überrasche dich jetzt, indem ich mich ganz abrupt verabschiede und du sagst, das Letzte, mach es gut, schwing den Hut.
Tschüss, ciao, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ich darf irgendwann wieder reinschauen. Das Gute ist, wenn man dem Gast die letzten Worte gibt, dann kann dieser auch einfach so lange weiterreden, wie er möchte. Er kann dann einfach noch was erzählen, könnte plötzlich nochmal anfangen, ein Gedicht zu rezitieren oder irgendwas. Und der Macher der Sendung, der dann auch für den Schnitt zuständig ist, der entscheidet dann einfach, an welcher Stelle er rausgeht. Wo er sagt, da sage ich, das reicht, da schneide ich dann ab. Und dann hört man vielleicht gar nicht mehr, wie der Gast tschüss.
Der Deutsche Filmpodcast ist für euch kostenlos. Wenn ihr uns unterstützen wollt, freuen wir uns über 5-Sterne-Bewertungen bei Apple Podcast, wenn ihr unsere Folgen oder wie ihr sie hört bei den sozialen Medien teilt oder bei Spotify auf unseren Folgen-Button drückt. Des Weiteren findet ihr uns bei Instagram und Facebook. Auch da freuen wir uns über Follower, Likes und Kommentare.